Es hat mit Größe wenig zu tun. Es hat mit Mut zu tun und es hat mit Personen zu tun. Und ob wir jetzt als Binderholzgruppe so etwas vorantreiben, ob du vorantreibst, wir machen es nämlich wirklich komplett gleich. Es braucht diese Verwandtschaft im Kopf.
Die Zukunft baut mit. Der Riederbau Podcast. Dein Draht in die Baubranche.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Zukunft baut mit, der Riederbau-Podcast mit Anton Rieder, dem Geschäftsführer und Inhaber von Riederbau in Kufstein. Hallo Anton, herzlich willkommen im Studio.
Hallo.
Immerhin zu unserer 25. Folge. Ich nenne die heutige Folge Holz und Hochbau im Dialog, aber Anton, es könnte eigentlich auch ein Monolog sein, da Riederbau ja selber ins Holzbau-Business eingestiegen ist. Aber wir haben einen großartigen Gast eingeladen und freuen uns sehr, dass er heute hier ist und Zeit hat für unser Gespräch. Wir begrüßen Helmut Spieß. Helmut Spieß ist einer der prägenden Köpfe bei Binderholz, ursprünglich ansässig in Fügen im schönen Zillertal, mittlerweile in ganz Europa tätig, auch in den USA vertreten, mit über 6.000 Mitarbeiterinnen auf der ganzen Welt. Und er ist Geschäftsführer der B-Solution GmbH, über die wir heute auch noch sprechen werden. Hallo Helmut, schön, dass du bei uns bist.
Hallo, freut mich.
Ich habe mich gefragt, womit wir heute starten wollen. Digitalisierung, Industrialisierung, Systematisierung, auf jeden Fall etwas mit UNG. Ich habe mich jetzt für die industrielle Vorfertigung entschieden und würde damit gerne ins Gespräch reingehen. Helmut, du beschäftigst dich seit vielen Jahren mit diesem Thema. Warum ist Vorfertigung für dich das zentrale Zukunftsthema und kannst du uns kurz abholen, was ist in diesem Bereich bereits möglich? Mal uns mal ein strahlendes Zukunftsbild.
Sehr gerne. Warum Vorfertigung für mich, aber natürlich auch für das Unternehmen Binderholz sehr wichtig ist. Wir wollen unbedingt Holzbau mehr in die Breite bringen. Das heißt, Holzbau mehr anwendbar machen für das allgemeine Bauwesen. Im großen Stil wird ja der Bau von Baufirmen bedient und nicht von Holzbaufirmen. Und um hier qualitativ hochwertig Holzbau installieren und montieren und Gebäude in Holzbau errichten zu können, sind wir tief davon überzeugt, dass die Vorfertigung und damit auch die industrielle Vorfertigung von Komponenten, zum Beispiel Wänden, aber auch entsprechende Versorgungseinheiten für Gebäude aus Holz, auch Decken und Dachsysteme, den Holzbau zugängiger machen, ohne Verlust an Qualität. Das ist einmal der Hauptgrund, warum wir in diese industrielle Vorfertigung gegangen sind.
Anton, jetzt würde mich am Anfang natürlich interessieren, dass du auch noch mal kurz zurückschaust. Warum hast du denn Riederbau von einem klassischen Hochbauunternehmen weiterentwickelt und bist selber in Richtung Holzbau gegangen?
Ja, ich glaube, wir haben da ähnliche Gedanken. Wir haben am Bau einfach ein Thema mit unserer sehr individuellen, eigentlich prototypischen Fertigung. Die führt dazu, dass wir eine schlechte Entwicklung der Produktivität haben und sehr hohe Fehlerkosten. Und wir kommen da halt einfach an Leistbarkeitsgrenzen, sowohl für Bauherrinnen als auch für Mieter oder Käufer. Und da gibt es einen Handlungsbedarf. Und ein Aspekt, wie man diese Fehlentwicklung etwas in die richtige Richtung treiben kann, ist sicher das Thema Vorfertigung. Das spielt eine große Rolle, wenn wir produktiver und qualitätssicher werden sollen. Und dann kann man auch diskutieren, mit welchem Baustoff macht man denn die Vorfertigung. Man könnte es ja genauso massiv machen oder mit anderen Baustoffen machen. Aber Holz hat hier, was die Vorfertigung betrifft, zwei entscheidende Vorteile. Es ist vom Gewicht her leichter und besser auch über größere Strecken transportierbar. Und man kann im Holzbereich, im Bereich der Vorfertigung, einen wesentlich höheren Fertigungsgrad und eine Fertigungstiefe dort im Werk vorfertigen. Zum Beispiel bauen wir auch unsere Wände fix und fertig, Fassade drauf, Fenster drinnen, brauchen somit kein Gerüst mehr und können sie mehr oder weniger bis auf die letzte Innenschicht fertig auf die Baustelle führen. Und das ist eigentlich der Hauptgrund, warum wir das in Holz gemacht haben. Dann gibt es nebenbei noch den ökologischen Aspekt, der auch eine gewisse Rolle spielt. Da gibt es zwar gewisse Diskussionen, wie man das ansetzt und wie man das dann vergleichbar machen will, aber derzeit gilt einmal Holz als der ökologischste Baustoff. Aber das ist für mich eher der Nebenaspekt. Der Hauptaspekt ist einfach, dass Holz im Bereich der Vorfertigung aus meiner Sicht derzeit sicher der geeignetste Baustoff ist.
Über die Klimaverträglichkeit von Holzbauten werden wir dann im Verlauf auch noch sprechen. Ich würde gerne nochmal an den Anfang zurückspringen und dich, Helmut, nochmal fragen, für Menschen, die jetzt Binderholz und die Bisolution GmbH nicht so gut kennen, dass du uns noch einmal erklärst, wie es denn dazu kam, dass ein klassisches Holzwerk mehr oder weniger jetzt alles vom Rohstoff bis zum fertigen Bauteil produziert. Vielleicht kannst du das einmal erläutern.
Ja, hoffentlich reicht die Zeit.
Kurz.
Nein, ich kann das natürlich kurz erläutern. Der Hauptgrund, warum wir uns begonnen haben, mit Bisolution zu beschäftigen, liegt darin, dass die Familie Binder und das Unternehmen Binderholz 100% überzeugt ist, dass Holzbau eine wichtige Rolle in der Zukunft im Bauwesen spielen wird. Und wie ich schon eingangs gesagt habe, es ein großes Ziel von uns ist, den Holzbau für das allgemeine Bauwesen besser zugänglich zu machen und vor allem weniger komplex zugänglich zu machen. Und so haben wir recht unwissenschaftliche Umfragen gemacht unter den damaligen Kunden unserer Kunden, letztendlich die Wohnbaugenossenschaften europaweit, befragt, wo sie denn die größten Herausforderungen im Umgang mit Holzbau sehen. Und die drei Antworten, die wir am allermeisten bekommen haben, wo sie ein Thema mit dem Holzbau haben, in Form von negatives Thema, war immer, es ist zu teuer. Das war die erste Auskunft, das würde ich auch sagen, das würde ich immer sagen, es ist zu teuer. Das zweite war aber, es ist zu komplex und zu kompliziert in der Abwicklung, aber nicht der Holzbau an sich, sondern das Gesamtgebäude, wenn Holzbau inkludiert ist. Das heißt, ich spreche hauptsächlich Schnittstellenthemen an, zuvor und Folgegewerken und auch Schnittstellen in der Planung. Und das dritte Thema, das immer wieder gekommen ist, war Holzbau und Haustechnik, wo sehr viele gesagt haben, um Gottes Willen, wenn der Haustechniker in den Holzbau hineinkommt, dann fängt es erst so richtig an. Und so haben wir gesagt, wir werden es nicht schaffen als Industrie, also nicht auf Binderholz bezogen, sondern im Allgemeinen als Holzbau und Holzindustrie, Holzbau breit in die Fläche zu bringen, wenn diese Hürden nicht beiseite gebracht werden. Und Bisolution ist die finale Entwicklung dessen. Die Entwicklung ist abgeschlossen. Die erste Entwicklung, wir sind ja mittlerweile recht gut am Markt vertreten und lösen diese drei Themen. Wir fertigen die Haustechnik zu 80% vor. Wir haben uns massiv um das Thema Schnittstelle zu Vor- und Folgegewerken und Schnittstelle in der Planung zu, sage ich jetzt mal, nicht den typischen Holzbau-Planungsschnittstellen innerhalb des Holzbaus bemüht. Und mit dem industrialisierten Ansatz und mit dem Ansatz der Vorfertigung und vor allem mit dem Ansatz, durch eine hohe Digitalisierung im Planungsprozess auch Planungskosten einzusparen, die Kosten in Summe des Gebäudes auf ein Maß herunterzubringen, dass der Kunde sagen kann, ja, es ist auch wirtschaftlich leistbar, denn machen wir uns nichts vor. Wir können alle reden, was wir wollen, über Ökologisierung, Produktivitätssteigerung und auch über entsprechende andere Themen. Der Holzbau muss wettbewerbsfähig sein. Am Ende des Tages, ich mache mein Geschäft seit fast 30 Jahren und bei mir dreht sich meine Welt seit diesen 30 Jahren hauptsächlich ums Geld. Also das Kunden sind natürlich interessiert, was kostet das Gebäude, es muss wirtschaftlich sein.
Mhm. Anton, jetzt sind ganz viele Themen von dir aufgeworfen worden in diesem einen Statement. Ich würde gerne deine Sicht als Generalunternehmer auf diese Sache einmal beleuchten. Wie siehst du das, was jetzt gerade angesprochen wurde mit den Schnittstellen? Weil du hast jetzt dieses auf der einen Seite im Haus, wo ihr selber diese Schnittstellen im Griff habt, aber auf der anderen Seite gibt es ja auch die Möglichkeit von der Zusammenarbeit. Vielleicht kannst du das deine Einschätzung dazu kurz abgeben.
Also die Analyse von Helmut kann ich zu 100% unterschreiben. Wir sehen das auch so, das sind unsere großen Themen, die wir am Bau, vor allem im Dachraum haben. Und daher haben wir uns auch sehr frühzeitig aufgestellt als Generalunternehmer oder als Totalunternehmer und arbeiten heute fast ausschließlich im Design- und Bildmodus für unsere Kunden, genau um diese Sache in den Griff zu bekommen. Da ist es gar nicht so heikel, ob es jetzt ein Holzbau ist oder ob es ein Massivbau ist. Wir haben dort vergleichbare und ähnliche Themen. Der Holzbau hat dort noch ein bisschen einen höheren technologischen Anspruch, damit es auch gut und richtig funktioniert. Der Unterschied besteht vielleicht jetzt im Industrialisierungsgrad. Ja, wir sind klar Mittelständler. Wir gehen irgendwo in eine kleine Form von Industrialisierung. Binderholz ist noch ein globaler Konzern mittlerweile, der kann die Industrialisierung viel, viel weiter treiben, wie es andere Player dann auch machen. Aber ich glaube, es haben da beide irgendwo auch ihren Platz, denn es gibt da kleine Projekte und große Projekte und Projekte, die doch noch einen höheren Individualisierungsgrad haben. wo vielleicht unser System besser passt. Und es gibt noch Projekte, wo das System von B-Solution wesentlich besser passt. Aber von der Grundidee und vom Grundgedanken, glaube ich, gehen wir da irgendwo in dieselbe Richtung und haben irgendwo dieselben Ideen, aber halt nicht ganz dieselben Möglichkeiten. Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass das die Zukunft sein wird, denn das Ende der Komplexität ist ja noch gar nicht erreicht. Da sind wir erst mittendrin. Ja. Wir reden zwar jetzt, wie können wir es einfacher machen und versuchen es, ob wir bauen außerhalb der Norm oder Baustandard E, wieder ein bisschen was zurückzunehmen. Aber wenn uns das gelingen sollte, ja, dann wartet ja schon das nächste Thema, die ganze Ökologisierung des Bauens, wo ja die Richtlinien bereits irgendwo feststehen, halt in nationales Recht umzusetzen sein. Und die werden uns noch einmal ganz, ganz stark fordern, sowohl was ganz vorne die Bewilligungsverfahren betrifft, weil es dann neue Kriterien für die Baubewilligung gibt, wie zum Beispiel das Global Warming Potential, oder weil wir dann halt eben mit anderen Baustoffen arbeiten müssen, effiziente Materialien einsetzen müssen und. Da kommen ganz, ganz neue Themen auf uns zu, die wieder mal was oben drauf setzen auf das Bauen. Und jetzt ist es heute schon schwer leistbar und wir müssen wirklich darauf achten, wie geht es dann trotzdem weiter. Und daher kann die Idee nur sein, dass sie das irgendwo konzentriert auf Unternehmen, die alles anbieten, die das im seinen Bildmodus als Totalunternehmer machen. Und was mir persönlich immer ganz wichtig ist, ich glaube, ein großes Problem am Bau, das wir derzeit haben, ist, dass wir erstens alles trennen, die Planung und Ausführung, die Gewerke trennen wir und damit eigentlich auch die Verantwortung verdünnen. Weil auf nichts anderes läuft es am Ende hinaus, dass es keiner gewesen war, wenn was daneben geht. Und ich bin ein Fan davon, dass es einen oder eine gibt, die den Kopf dafür hinhebt, was sie macht, die verantwortlich ist für Kosten, sage ich jetzt mal, Termine und Qualität. Dafür bekommt sie einen Betrag X bezahlt und da ist die Verantwortung total konzentriert und der kann sie dann nicht davonstellen, ja, und das parallel hin und her schupfen. Da ist sie und dann wird es aber auch besser werden, weil dieser Modus einfach dazu führt, dass man ein höheres Interesse hat, eine höhere Produktivität und eine bessere Qualität. Und deshalb bin ich so fest davon überzeugt, die Verantwortung wieder in eine Hand zu geben, dann wird es am Bau auch besser werden.
Mhm. Anton, du hast jetzt ein ganz wichtiges Thema angesprochen, so en passant den Strukturwandel der Baubranche und natürlich die Frage, was ist mit mittelständischen Unternehmen, wenn es um Industrialisierung geht, um Vorfertigung. Helmut, wie siehst du denn die Koexistenz zwischen mittelständischen Unternehmen und der großen Bauindustrie? Wie sieht man das?
Naja, das eine schließt ja das andere nicht aus. Also wenn man sich einmal ein bisschen über den Tellerrand hinaus informiert und einmal aus der Baubranche hinausgeht, sich einmal andere Unternehmungen anschaut, und ich nenne da nicht die Autoindustrie, es wird ja ständig die Autoindustrie genannt, man nimmt zum Beispiel mal die Fahrradindustrie, ich bin begeisterter Rennradfahrer und Mountainbiker, es würde doch niemals der Hersteller eines Rennrades auf die Idee kommen, die Steckachse für sein Vorderrad oder Hinterrad selbst zu produzieren. Vielleicht produzieren die meisten den Rahmen selbst und legen sehr viel Wert auf den Rahmen und dann bestücken sie das Fahrrad aus unterschiedlichen Komponenten. Und das kann ein großes Unternehmen tun, das kann ein mittelständisches Unternehmen tun, ein kleines Unternehmen tun. Und das, glaube ich, sollte auch die Idee sein, dass man sagt, man lässt gewisse Individualisierung drinnen. Der Mittelstand ist extrem notwendig, speziell im Bauwesen. Bauen ist nämlich regional. Man kann bauen nicht überregional und global denken. Bauen ist immer regional, aber man kann, da sind wir tief davon überzeugt, für eine bestimmte Art an Gebäuden, nicht für alle, muss man auch einmal dazu sagen, man kann es nicht alles industrialisieren, kann man Gebäude industrieller denken und warum dann nicht auf vorgefertigte Komponenten zurückgreifen, die industriell vorgefertigt sind, damit auch günstiger sind, weil sie natürlich den Vorteil der sogenannten Fixkostendeckung durch eine industrielle oder der Fixkostendegression durch eine industrielle Fertigung haben und damit kann ich die Komponente günstiger zukaufen. Ich nenne jetzt mal ein Beispiel. Wir liefern aus unserer B-Solution-Fertigung, wir haben eine sehr kompakte, gut funktionierende Wohnungstrennwand entwickelt, die sehr effizient ist, was die Dicke dieser Wand betrifft, hochgut schalldämmend ist, branddämmend ist und im großen Stil vorgefertigt ist, inklusive aller Installationen. Und wir verkaufen die jetzt im großen Stil an unterschiedliche Unternehmungen in Holland. Das sind ganz normale, herkömmliche Baufirmen, die einfach erkannt haben, diese Wohnungstrennwand ist, sonst würden sie es nicht kaufen, in Summe unschlagbar, Preis-Leistungs-Verhältnis, und planen von Beginn an diese Wohnungstrennwand teilweise sogar mittlerweile in ihre Betonbauten hinein. Und das eine Unternehmen ist das zweitgrößte Bauunternehmen Hollands, das andere ist ein Mittelständler mit 45 Mitarbeitern. Das heißt, warum nicht hier ein bisschen den Kopf öffnen und sagen, ich muss nicht immer das komplette System kaufen, was ja auch möglich ist, sondern ich kaufe einfach Komponenten und baue mir dann mein Fahrrad als mittelständischer Bauunternehmer mit teils eigengefertigten Systemen und mit teils zugekauften Komponenten, um so das beste Preis-Leistungs-Verhältnis herauszuholen.
Anton, das war jetzt ein Angebot.
Ja.
Wie siehst du das?
Naja, da gibt es schon zwei Aspekte, die zu beachten sind. Also man, glaube ich, muss schon ganz klar sagen, es wird schon zu Verschiebungen in der Wertschöpfungskette kommen. Und das, was wir heute halt manuell und händisch auf den Baustellen machen, wird zum Teil in das Werk oder in Industrien verlagert und da fällt auf unserer Seite was weg. Das ist, glaube ich, ganz eindeutig. Vielleicht in dem Bezug, dass es in Zukunft einen Facharbeitermangel gibt, ist es gar nicht anders möglich, dass man auf das zurückgreift. Aber grundsätzlich fällt einmal ein Teil der Wertschöpfungskette weg. Und was ich schon im Mittelstand natürlich sehe, es wird nicht jedes Unternehmen schaffen, dann auch komplette Angebote für die Bauherrschaft anzubieten. Dazu gehört ein gewisses Know-how. Das hat eine gewisse Komplexität. Man muss auch gut aufgestellt sein. Und ich sehe schon eine Zweiteilung der Branche, in die die schaffen, dann auch Komplettleistungen oder Teilkomplettleistungen anzubieten. In ihrer Region, in ihrer Größe, für das, was für sie passt. Und Unternehmen, die das nicht schaffen werden. Aber das ist, glaube ich, jetzt ein ganz normaler struktureller Wandel. Den kann man auch nicht aufhalten und den soll man auch nicht aufhalten. Man soll, glaube ich, die Dinge nur klar benennen und das auch ganz klar allen sagen. Du musst entscheiden, ob du nach links oder nach rechts abbiegst als Unternehmen und was du da tust. Und wir haben gerade gestern so eine Mittelstandssitzung gehabt und da war genau das die zentrale Diskussion. Und die meisten dieser Unternehmen haben gesagt, nein, wir müssen auch mehr zum Komplettleister werden, vielleicht nur in der Sanierung oder in Teilbereichen. Wir müssen uns auch mehr der Vorfertigung bedienen. Also der Trend geht dorthin und die Unternehmen, die, glaube ich, wachsen wollen, die langfristig bestehen wollen, werden sich dafür entscheiden müssen, auch Komplettleistungen anzubieten, sich das Know-how zu holen, sich auf diese Komplexität einzustellen. Da bin ich auch fest davon überzeugt. Aber es wird einen Strukturwandel geben. Also für die, die nur bewahren, da wird es vermutlich schwierig werden.
Ja, also ich kann dem Anton bei dem, was er jetzt gesagt hat, wirklich nur 100% beipflichten. Es wird zum Strukturwandel kommen und das weltweit. Also wir sind ja, wie du erwähnt hast, ein weltweit agierendes Unternehmen und die ganze Welt am Bau diskutiert die Veränderung am Bau. Teilweise wird ja schon von einer Disruption of the Construction Industry gesprochen, ob es dann so wild ist, dass es eine Disruptierung wird oder eine Disruption, werden wir sehen. Aber ich glaube einfach, wenn ich das kurz ausführen darf, dass die Idee grundsätzlich, dass einzelne Komponenten zugekauft werden und daraus dann relativ individuell Gebäude gebaut werden, man in der Planung vor allem dann durch die Verwendung von Komponenten deutlich einsparen kann. Das muss ich wiederholen, das ist ein großer Ansatz von B-Solution und da braucht sich kein Planer angegriffen fühlen. Wir schaffen auch nicht die Architektur ab, was wir immer wieder hören, aber wir versuchen, die Prozesse in der Planung so schlank wie möglich zu halten und so stark zu digitalisieren, um hier die Kosten so weit wie möglich einzusparen, ohne die Qualität der Planungsabläufe zu verlieren. Ich kann ein paar Beispiele nennen, aber zuerst möchte ich noch einmal die Grundidee von B-Solution erwähnen. Wir haben nie daran gedacht bei B-Solution, dass wir selbst ins Bauen einsteigen. Die Gruppe Binderholz versteht sich als Industrieunternehmen und wir lieben es zu produzieren. Aber wir waren einfach etwas zu früh mit B-Solution am Markt, sodass uns die Grundidee, nämlich diese Komponenten und Bausätze, die wir vorfertigen, die sehr individuell verwendet werden können, nicht aufgenommen wurde vom Markt. Und so hat die Familie Binder entschieden, einen großen Schritt zu machen, für das Unternehmen Binderholz selbst in den Bau einzusteigen. Und wir treten jetzt ja mit B-Solution differenziert auf. Wir bauen selbst Wohnanlagen ab Oberkante, Kellerdecke, schlüsselfertig, zum Beispiel in Deutschland, in Berlin aktuell. Aber wir liefern auch am sehr großen deutschen Bauunternehmen aktuell eine wirklich große Wohnanlage, auch in Berlin mit fast 200 Wohnungen. Und dieses Bauunternehmen hat einen Bausatz B-Solution gekauft. Das heißt, er kauft sich das gesamte Know-how inklusive die Komponentenlösung zu, was er nicht in seinem Unternehmen abdecken kann. Den gesamten Innenausbau, die ganzen Deckenaufbauten, die ganzen Wandverkleidungen macht er schon wieder selbst. Das heißt, ohne einen Eurocent in irgendeinen Aufbau von Industrie oder in Aufbau von Know-how in seinem Unternehmen zu investieren, macht er plötzlich einen Wohnbau mit 200 Wohneinheiten in Holz, hat er sich vorher nie zugetraut, dass das möglich ist. Und ein zweites Beispiel ist, wir liefern an ein Unternehmen in Belgien Komponenten für eine Wohnanlage mit fast 2000 Wohnungen oder eine große Bebauung mit fast 2000 Wohnungen. Und diese Firma kauft nur die Außenwände, nur die Wohnungstrennwände aus dem B-Solution-System. Das heißt, das ist die Grundidee, dass wir sagen, wir öffnen hier grundsätzlich Basisidee, wie ich eingangs erwähnt habe, ist, wir sind natürlich interessiert, den Holzbau dort, wo es Sinn macht. Das wollen wir auch betonen, weil hier sitzen ja zwei Freunde. Wir arbeiten nicht gegen die Betonbaufirmen und wir arbeiten schon gar nicht gegen Betonfirmen und gegen Generalunternehmer, sondern wir sehen Unternehmungen wie in Anton sein Unternehmen als Partner, wo wir gemeinsam das Bauwesen verändern können zum Positiven, sodass es leistbarer wird, nicht an Qualität verliert und wir wirklich einen guten Bestand dann erzeugen, der 100 Jahre gut nutzbar ist. Und das ist die Grundidee. Und hier spielt Holz, wie Anton gesagt hat, eine gute Rolle. Und letztendlich bin ich tief davon überzeugt, dass Holz wegen der Ökologisierung und wegen des positiven CO2-Impacts eine wichtige Rolle spielen wird zukünftig.
Also das leistbare Wohnen können wir bestimmt als gemeinsames Ziel festhalten, da seid ihr euch einig. Auch den Weg, den ihr beide beschreitet, der unterscheidet sich ja nicht grundsätzlich. Anton, du gehst da ja in eine ganz, ganz ähnliche Richtung mit deinem eigenen Unternehmen. Das Riederbau-Holzbausystem funktioniert ja auch auf eben eine systematische Art und Weise. Wie habt ihr das entwickelt und wie kommt das aktuell zur Anwendung?
Ja, als wir vor einigen Jahren in das Thema Holzbau und Holztechnik eingestiegen sind, hatten wir immer schon die Idee, nicht ein klassisches Zimmereiunternehmen zu betreiben. Das wäre nicht notwendig gewesen, da gibt es tolle Unternehmen in der Region, sondern dass wir hier auch in die Standardisierung und Systematisierung hineingehen, um eben ein Bausystem zu entwickeln, das uns auch produktiver macht. Wir haben diese Entwicklung mit dem ehemaligen Eigentümer vorangetrieben, der Modulbau und Systembau studiert hat, und er hat uns geholfen, hier einen Planungsleitfaden zuerst zu entwickeln, weil man muss irgendwo die Dinge standardisieren, verschiedene Wandtypen, verschiedene Deckenaufbauten, wie gehen wir mit den Sanitäreinheiten um, wie gehen wir mit den Dachaufbauten um, den Fassaden, den Balkonen etc. Das haben wir in einem Planungsleitfaden niedergeschrieben, haben dann die Universität mit ins Boot geholt, um hier auch die Bauteile zu prüfen, um auch die entsprechenden Prüfzertifikate zu erhalten. Und haben jetzt begonnen, die ersten Projekte umzusetzen und lernen sehr, sehr viel. Ja, mittlerweile gibt es auch einen Ausführungsleitfaden, denn bei uns passiert noch relativ viel auf der Baustelle. Man glaubt es gar nicht, wenn man so ein Hybridgebäude baut, was an der Schnittstelle zwischen Beton und Holz alles passieren kann. Manche glauben, da holen wir einen Baumeister, einen Zimmermeister, dann funktioniert das schon. Es funktioniert mit Sicherheit nicht. Also dort gibt es wirklich tausende von Themen, die man zu lösen hat. Und die, das haben wir jetzt wirklich drinnen, dass wir das sehr schnell lösen und lernen von einem Projekt zum anderen enorm viel dazu. Es gibt jetzt eben auch einen Ausführungsleitfaden, wie wir das machen. Und ich hoffe, dass meine große Hoffnung eintritt. Dazu brauche ich aber noch ein paar Projekte, weil mir ist aufgefallen, dass es in den letzten 2-3 Jahrzehnte am Bau ein paar systemische Mängel und Ablaufmängel eingeschlichen haben, die man so nicht mehr erkennt. Weil es halt irgendwie so herausgestellt hat, dass das ganz gescheit ist, dass man es macht oder eben auch nicht gescheit ist, und man tut es halt immer so. Man denkt zum Beispiel, wie oft muss Installateur auf die Baustelle hinfahren, bis ein Bad fertig ist. Der fährt ja x-mal dorthin. Mhm. Man ist nicht imstande, diesen Prozess so zu optimieren, dass er das auf einmal fertig machen kann. Und genau mit diesen Themen setzen wir uns jetzt auseinander. Wie können wir die Prozesse dort wieder optimieren und verbessern und können dort vielleicht sogenannte stille Reserven heben, die wir so halt gar nicht mehr sehen, ja, die wir im Bau gar nicht mehr sehen. Und ich hoffe, das gelingt. Ich kann heute schon sagen, wir brauchen ungefähr um ein Drittel weniger Personalkapazität bei unseren Hybridbauten. Mhm. Also um das braucht man weniger Vor-Ort-Leistung, weil wir sie ins Werk verlagern oder weil die Leistung, die noch am Bau bleibt, dann effizienter gemacht werden kann. Und jetzt setzen wir erstmal das Projekt mit Fertigbädern um, und ich glaube, dass uns das noch einmal einen Schub bringt. Aber genau wissen werden wir es erst in ein paar Jahren, weil sozialisiert sind wir ja in der anderen Art zu bauen worden. Jetzt müssen wir schauen, was ist denn dann wirklich drinnen. Ja. Wir werden vielleicht nie ganz so weit kommen wie jetzt eine große Industrie, die das noch weiter vorantreibt. Aber wir werden uns in diese Richtung auch entwickeln. Und ich glaube eben, es ist für beides Platz. Unsere Größe ist eher von einer Einheit bis 40, 50. Da sind wir stark. große Industrien konzentrieren sich auf die sehr großen Wohnbauten. Beides ist möglich, man kann es auch kombinieren. Ja, ich hätte überhaupt kein Problem, mal eine B-Solution einzusetzen, wenn es passt. Also ich glaube, es geht in erster Linie um das Gedankengut und um das sich drüber trauen. Das ist nämlich nicht so ohne, das klingt ja so toll, machen wir morgen Generalunternehmen, aber ich glaube, der Helmut hat da jetzt auch so seine, das Seinige mitgemacht in diesem Prozess. Ja. Wenn du dann der bist, der wirklich den Kopf hinhält für alles, ja, dann stehst du da einfach im Feuer, ja, und entweder schaffst du es oder schaffst du es nicht. Das ist nicht so einfach. Wir haben das, glaube ich, 20 Jahre lang aufgebaut. Jetzt, glaube ich, sind wir da sehr gut, ja, aber das ist nicht Schnippern, man ist es, ja. Und deshalb glaube ich eben, dass die Folge schon aus Strukturwandel ist, die die schaffen, die sich das antun, die auch die finanzielle Kraft haben, das zu tun, und die dies halt nicht schaffen werden. Das wird wohl so sein, aber ich glaube, die neue Art zu bauen ist wesentlich die lässigere und coolere als die alte Art zu bauen. Da bin ich auch zutiefst davon überzeugt. Die neue Bauwelt ist schöner als die alte Bauwelt. Das traue ich mir heute schon sagen.
Anton, da muss ich was dazu sagen. Zwei Dinge, du hast vollkommen recht. Wir haben jetzt auch, wenn wir ins Bauen eingestiegen sind, Dinge erlebt, wo wir uns gedacht haben, hey, hoppala, hätten wir nicht so erwartet. Zum Beispiel, wir fertigen ja die Wände wirklich mit allem drum und dran vor, und es muss auf der Baustelle innen, da gibt es Karton, der auf den Wänden drauf ist, gespachtelt werden und gemalt werden. Da denke ich mir einfach, ja, das wird super funktionieren. Du weißt selbst, dass wir hier wachgeküsst wurden. Also alleine da, was es hier an Themen gibt, das glaubt man nicht. Aber ich möchte noch in was anderes hineingenannt, und es hat mit Größe wenig zu tun. Es hat mit Mut zu tun und es hat mit Personen zu tun. Und ob wir jetzt als Binderholzgruppe so etwas vorantreiben, ob das du vorantreibst, wir machen es nämlich wirklich komplett gleich. Es braucht diese Verwandtschaft im Kopf, dass man einfach sagt, man muss das in die Richtung treiben. Und so wie du gesagt hast, das Beispiel mit dem Bad auf der Baustelle, wir fertigen ja die Badezimmerboxen bei uns im Werk vor, inklusive der gesamten Haustechnik. Und wir machen regelmäßig Drohnenflüge mit Kameras. Wir schauen uns ganz genau an, da machen wir immer Masterstudenten, haben wir hier im Werk, wo, weil wir mal sogenannte Taktfertigung und diese Badezimmer- und Versorgungseinheiten, weil wie gesagt, das ist ja die komplette Haustechnik vorgefertigt, hat vier Takte. Und da schauen wir uns ganz genau an, welcher Mitarbeiter geht wann wo rein, wie sind die Läufe, wo stehen unsere Zuliefermaterialien, die einzelnen Waggons, die dann an dieser Linie stehen, und haben allein durch diese Arbeit Kosten eingespart an Mitarbeitern und natürlich enorm an Produktivität. Und das Ganze, Anton, machen wir jetzt auf der Baustelle. Wir haben ein großes Ziel. Ob wir es jemals erreichen werden, werden wir sehen. Wir wollen jetzt die Baustelle industrialisieren, also die B-Solution-Baustelle. Und wir haben begonnen, machen wir seit der ersten Baustelle, jetzt haben wir es hochdigitalisiert, mit einer sogenannten Betriebsdatenerfassung, was für jeden industriellen Fertiger, das gibt es in jedem Unternehmen von Binderholz, gibt es die sogenannte BDE, Betriebsdatenerfassung, die ist vollautomatisiert. Ich kann heute in der Früh in meinen Computer reinschauen und sehe ganz genau, was haben die Maschinen für die Werke bei Binderholz, wo ich verantwortlich bin. Ich bin nicht nur für B-Solution. Mein Hauptgeschäft ist ja das Brett-Sperrholz-Geschäft. Wir sind einer der Marktführer im Brett-Sperrholz-Bereich. Ich sehe genau, welche Presse, welche Ab- und Anlage, was passiert in diesem Unternehmen? Auf die Sekunde, auf die Minute sehe ich auf meinem Computer, ist die Maschine gestanden, wie ist das gelaufen? Um Produktivität im Griff zu behalten. Das Wort Produktivität ist ein ganz wichtiges Wort. Und das machen wir jetzt auf den Baustellen. Wir haben begonnen, eine Art Betriebsdatenerfassung, wir machen das Gleiche. Wo geht denn welches Partnerunternehmen, die Mitarbeiter der Partnerunternehmen, wann gehen die wohin, was machen die? Das machen unsere Bauleiter, um die Abläufe besser zu strukturieren. Und bei Vergaben von neuen Projekten geben wir das vor. Wir sagen, das ist schon der Bauzeitplan. Das heißt, bei der Vergabe an den sogenannten Nachunternehmer, wir bezeichnen sie als Partnerunternehmer, kriegt er schon einen Bauzeitplan, kriegt schon vorgelegt, was er zu tun hat und wie er es zu tun hat. Und wenn er dem nicht zustimmt, kommt er für uns gar nicht in Frage. Das ist dann nie der billigste, an den wir vergeben, sondern an den besten. Wir machen ja echt das Bestbieterverfahren. In Summe ist immer günstig. Das heißt, das braucht genau diese Gedanken im Kopf, es braucht diesen Mut und hat mit Größe nur bedingt zu tun.
Ich finde es sehr schön, dass wir jetzt genau bei dem Thema gelandet sind, wo ich hin wollte, die Produktivität. Da gibt es ja so die zwei Pole. Auf der einen Seite die Standardisierung, die uns einen hohen Produktivitätsfaktor verspricht, und auf der anderen Seite immer den Menschen, also den Bauherrn, der sich vielleicht eine größere Individualisierung wünscht, oder auch den Mitarbeiter, der sich auch nicht standardisieren lassen möchte. Anton, was kann man denn da tun, um an diesen Gedanken in den Menschen um da hineinzuwirken, dass sie sich der Standardisierung öffnen?
Ich glaube, du hast jetzt zwei Aspekte angesprochen. Einmal den Menschen in unseren Unternehmen, in unseren Partnerunternehmen. Dort ist es sicher eine sehr große Transformation. Und das ist schon eine große Change-Aufgabe, ein Unternehmen dann auch anders auszurichten. Wenn du natürlich Mitarbeiter hast, die Jahre oder Jahrzehnte lang im klassischen Modus gearbeitet haben. An dem muss man sehr viel arbeiten. Das ist eine sehr intensive Arbeit. Und da ist es schon entscheidend, dass man selber genau weiß, wo man hin will. Man muss das Ziel kennen, man muss den Gipfel kennen. Und auch wir sind vielleicht erst im Basislager angekommen. Aber man muss wissen, wo man hingeht. Und ich glaube, wenn man diesen Weg und dieses Ziel aufzeigen kann und die Leute davon begeistern kann und wenn die sehen, dass das Schritt für Schritt besser wird, dann gehen sie auch mit. Aber das ist durchaus eine Herausforderung, die nicht zu unterschätzen ist. Wir sehen das speziell bei Software-Einführungen. Du kannst die beste Software dieser Welt haben. Aber wenn du die Leute nicht gut schulst, nicht davon überzeugst, sie dann auch keinen Mehrwert für sich sehen, dann werden sie das System nicht so gut und gerne annehmen, wie es notwendig ist. Also Change Management spielt eine unheimlich große Rolle, um, wie gesagt, die eigenen Leute dort auch von dieser neuen Bauwelt zu überzeugen. Was den Kunden betrifft, da habe ich eigentlich die Erfahrung, da haben wir es vielleicht, sagen wir so, ein bisschen übertrieben. Ja. Wir sehen es im Wohnbau, wir haben jahrelang im Wohnbau, wenn jemand eine Wohnung gekauft hat, hat es diese Sonderwunschthematik gegeben. Jeder durfte sich alles auswählen. Ja. 7000 Fliesen durfte er sich irgendeine Fliese auswählen. Jetzt haben wir das System umgestellt. Bei uns gibt es jetzt drei Ausstattungsvarianten. Und da beginnen wir schon, selbst die geringste Ausstattungsvariante ist schon von sehr hoher Qualität. Ja. Und 90% der Kunden sagen, ja, das passt eh, das nehme ich. Ja. Das ist ungefähr so, wenn ich einen Anzug kaufen gehe ins Geschäft und sage, ja, was passt mir denn? Ja, und wenn ich einen guten Verkäufer habe, dann nimmt er den richtigen, der passt mir, ich ziehe den an, sage perfekt, ja, genau, der passt. Und da, glaube ich, haben wir uns ein bisschen verrannt am Bau. Wir haben geglaubt, wenn wir den Leuten alle Möglichkeiten dieser Welt geben, ja, dann kaufen sie. Ja. Das war jetzt noch nie ein Argument, das einer nicht gekauft hat, weil er nur zwischen diesen drei Typen aussuchen konnte. Ja. Das ist nicht das Entscheidungskriterium. Das Entscheidungskriterium ist die Lage, ja. Das ist der Wohnungsgrundriss, das ist das Umfeld, das ist auch der Preis, all diese Themen. Aber wenn man das sehr stimmig, qualitativ, mit guter Architektur von vornherein ausstattet, dann nehmen die Leute das so. Beim Auto habe ich auch nur 10 Varianten vom Leder und nicht 7000. So. Und da, glaube ich, werden wir den Kunden ein bisschen erziehen müssen. Da haben wir uns gleich was vorgemacht, ja, und haben uns dort in eine Richtung verrannt, die unglaubliche Schwierigkeiten gebracht hat. Also diese Sonderwunschgeschichten, das war der Wahn in Dosen. Ja. Das der Händler heutzutage auch nicht mehr auf dem Baustein, gebe ich zu. Ja. Ja. Da hat sich im Handwerk was verändert, das geht so nicht mehr. Und wenn wir das irgendwo reduzieren, aber ohne, dass wir dann in Summe Qualitätsabstriche machen, meistens ist es ja besser, weil was ist denn passiert bei der Sonderwunschgeschichte? Auf einmal war der Kunde der beste Architekt der Welt. Ja. Ausgeschaut hat es dann aber Vogelwild, was er sich ausgesucht hat, weil er kein Gespür und keinen Geschmack nicht hat. Ja. So wie es mir vielleicht beim Gewand einkaufen gehen würde. Also ich sage, auch da braucht es eine professionelle Beratung und Betreuung. Und wenn das in einer guten Architektur gemacht ist, dann ist es ja sogar besser als die andere Variante. Und ich glaube, so müssen wir wieder denken, müssen den Kunden auch irgendwie sagen, schau her, das ist die neue Methode der Wahl, es ist aber besser als die alte. Das sind, glaube ich, die zwei Aspekte, die dort im Wandel eine große Rolle spielen.
Ich würde gerne noch ein bisschen über die Standards sprechen, die es braucht, um Holzprodukte zu vermarkten. Ich habe mir eure Planungsleitfäden angeschaut und würde einfach gerne darüber sprechen, was es braucht, damit diese Dinge dann auch angenommen und eingesetzt werden. Helmut, vielleicht kannst du da deine Einschätzung geben.
Die Frage ist echt super, weil genau das ist mir jetzt durch den Kopf gegangen, wie der Anton gesprochen hat. Anton hat Spitzenthemen angesprochen. Bauen, also was nützt die ganze Industrialisierung? Was hilft es, wenn wir hier sowohl Anton mit seinem Unternehmen, wir bei Binderholz Industrialisierung vorantreiben? Anton hat es ja eingangs auch schon gesagt, der Bau, da ist ja letztendlich die Industrialisierung ist nur ein Teil. Aber wenn natürlich dann die Grundstückskosten, wenn wir jetzt sagen, was kostet denn ein Bauwerk in Summe mit allem Drum und Dran und mit der Bauzeit? Man muss schon die gesamte Kette sich anschauen. Ich möchte vielleicht zuerst auf dieses Thema eingehen, bevor ich auf die Frage eingehe. Wir müssen die gesamte Kette des Bauens, das heißt von der ersten Idee, wo ich sage, da möchte ich jetzt ein Gebäude errichten, das industriell errichtet werden sollte, müssen wir die gesamte Kette des Bauens an industriell vorgefertigte Systemlösungen anpassen, was ja nicht heißt, dass das eine immer gleich aussehende Schuhschachtelkonstruktion ist. Das stimmt ja überhaupt nicht. Wir fertigen bei B-Solution Losgröße 1. Das ist relativ stark individualisierbar. Aber jedes System auf der Welt, nicht nur im Bau, hat irgendwo seine Grenzen und dann wird es nicht mehr wirtschaftlich. Das ich kann schon individualisieren bis zum gewissen Grad. Genau das, was der Anton gesagt hat. Das Zweite ist, wir müssen an die Bewilligungsverfahren denken, wir müssen an unsere Normen denken, wir müssen an die Ausschreibungsthematiken denken, wie werden denn Gebäude ausgeschrieben heute? Ist überhaupt in der Art und Weise, wie ausgeschrieben wird, eine Vorfertigung überhaupt zulässig? Weil wenn ich gewerkweise ausschreibe, wäre Vorfertigung nicht zulassen. Wir müssen vielleicht mehr an Generalunternehmen und Generalplaner und GÜ denken, die ganze restliche Welt, außer die deutschsprachigen Länder Österreich und Deutschland, denken mittlerweile in General Contracting und Main Contracting und wir machen es noch immer in Einzelvergaben und lassen hier Geld auf der Strecke liegen für unnötige Planungs- und Schnittstellenthemen. Das heißt, es muss in Summe darüber nachgedacht werden, wie schaffen wir es, vielleicht auch durch die eine oder andere Anpassung von Normen und Gesetzen, die man ja auch etwas vereinfachen könnte, den Bau in Summe leistbarer zu machen, qualitativ hochwertiger zu machen und auch schneller zu machen. Kann nicht nur die Bauindustrie an sich lösen. Das ist einmal das eine. Und jetzt auf die Frage einzugehen, wie das ist mit den Standards. Ich will überhaupt nicht darauf eingehen, was wir mit B-Solution erlebt haben. Da wird sich jetzt der eine oder andere beleidigt fühlen. Es ist schwierig, genau aus dem Grund, den der Anton erwähnt hat, mit Standards im Bau grundsätzlich mal auf den Markt zu gehen. Wie wir B-Solution entwickelt haben, das ist immerhin im Jahr 2017 gewesen. Wir sind 2020 in den Markt und seit 2021 spürbar am Markt. Wir haben das Wort Standard und System, das hast du kein einziges Mal in unseren Prospekten gelesen. Auch das Wort Holz hast du nicht gelesen, weil letztendlich haben wir gesagt, wenn du Standard und System erwähnst, das geht gar nicht. Und wer will schon Holz? Heute hat sich's komplett gedreht, zum Glück. Das heißt, das Thema serielles Bauen, serielle Vorfertigung, modulares Bauen ist irgendwo ein Wort geworden, das richtig verstanden wird jetzt und nicht fehlinterpretiert wird. Und auch Holzbau ist unter Anführungszeichen salonfähig geworden, sodass man auch das Wort Holz nehmen kann und ohne dass gleich alle Angst haben, dass er so ein Achtgeschosser niederbrennt und keine Sicherheit in dem Gebäude ist. Aber diese Standards, die wir haben, letztendlich in einem Gesamtkonvolut unterzubringen, da geht es nicht um die Architekten. Sehr oft wird immer diskutiert, ja, die Architekten sind die Feinde des Systembaus. Stimmt überhaupt nicht. Also wir sehen, dass viele Architekten jetzt sich an dieses Thema gewöhnt haben, damit gelernt haben, umzugehen. Aber es sind auch viele Wohnbaugenossenschaften, die sich schwer tun mit dem Thema Standardisierung, Individualisierung kombiniert mit Standardisierung. Es gibt viele öffentliche Bauherren, die sich letztendlich mit dem Thema schwer tun und dann natürlich die gesamten Nachunternehmer, die ganzen Mittel- und Kleinbetriebe, die dann sagen, was wird denn mit mir? Also das ist nicht einfach, diese Standards unterzubringen. Aber wie der Anton sagt, wir sind da positiv. Wir sehen hier enormes Zugehen jetzt auf uns, enormes Öffnen und es wird zu Veränderungen kommen. Also definitiv, das sehen wir jetzt bei allen Vorträgen, Konferenzen, wo wir dabei sind, weltweit. Es wird ein Teil der Zukunft des Bauens sein, ich betone Teil. Es wird ein Teil der Zukunft des Bauens sein, industriell vorgefertigt, modular zu bauen, völlig unabhängig aus welchem Material.
Je tiefer wir in das ganze Thema einsteigen, desto deutlicher wird, dass es ja kein Entweder-Oder ist zwischen Holzbau und Massivbau, sondern dass die beiden Dinge nebeneinander stehen. Anton, wie hat sich denn dein Blick auf den Holzbau in den letzten 10 Jahren verändert? Weil da hat sich ja so viel getan. Vielleicht kannst du da einmal zurückschauen.
Ja, der hat sich stark verändert. Ich war ja doch 16 Jahre Innungsmeister in Tirol und wurde dann so geprägt, dass wir die Innung sind für den Massivbau und der Holzbau, das sind die anderen, das wollen wir nicht. Und da hat man dann durchaus auch sehr blöde Sprüche abgelassen über das Ganze. Habe aber dann mit der Zeit schon erkannt, dass eben das Holz in gewissen Bereichen große Vorteile hat, eben im Bereich der Vorfertigung, aber auch natürlich in der Ökologisierung. Und dadurch für uns ein sehr interessanter Baustoff geworden ist. Und das ist auch der Grund, warum wir uns dort jetzt in dieses Gewerk begeben haben. Und ich glaube, die Kombination macht es aus. Ja, da gibt es unterschiedliche Zugänge, Gebäude mit einem Holzanteil, einem geringen Holzanteil. Wir haben jetzt einmal mit Hybridbauten begonnen, weil das noch einfacher zu realisieren ist, auch gewisse partielle Vorteile bietet, wie zum Beispiel Betonkernaktivierung etc., die man dort einbauen kann. Aber auch wir werden unser System weitertreiben und vermutlich den Holzanteil erhöhen. Dazu werden uns auch die Rahmenbedingungen vermutlich etwas bewegen, dass wir das tun müssen. Nein, ist ein spannender Baustoff, aber ich gebe nochmal zu, ich sehe es sehr, sehr stark aus den Möglichkeiten des Baustoffes, auch im Bereich der Vorfertigung. Und für mich ist die Ökologisierung eher der Nebeneffekt und nicht der Haupteffekt, ja. Weil es gibt im Holzbereich schon aus meiner Sicht auch hier ein bisschen so zwei Lobbys. Ja. Da gibt es die sehr Baustoffverliebten, ja, die sind unglaublich baustoffverliebt, vor allem viele kleine Zimmereien und Tischlereien, die das dann auch sehr handwerklich und sehr individuell bearbeiten wollen und eher dann schon teilweise künstlerisch unterwegs sind. Ja. Das hat auch seine Berechtigung. Und dann gibt es halt die anderen, so jetzt Binderholz und wir, die das eher sehen als eine Möglichkeit, um eben systematisiert und standardisierter zu bauen und ein bisschen einen anderen Zugang zum selben Baustoff haben. Und unser Zugang ist sicher eher dieser. Ja. Und da ist es wirklich ein spannender und interessanter Baustoff.
Mhm. Lasst uns zum Abschluss noch einmal zum Thema Wohnbau kommen, weil ich glaube, da gibt es einfach den größten Handlungsbedarf. Da haben wir wirklich viel zu tun in allen, auch internationalen Märkten. Ist da ein Rückstau vorhanden? Vielleicht, Anton, kannst du kurz erläutern, inwiefern denn der Holzsystembau den Wohnbau deiner Meinung nach verändern wird, vielleicht sogar revolutionieren?
Ich glaube, da müssen wir zuerst einmal ein bisschen über das Thema Rückstau reden. Wie groß ist denn der wirklich? Da gibt es sehr unterschiedliche Auffassungen dazu. Es gibt gerade ganz aktuelle ÖROG-Studie in Österreich, die von einem geringeren Bevölkerungswachstum ausgeht als die vergangenen Studien. Das heißt, es gibt einen Wohnbaubedarf, ja, aber er ist nicht überall so groß, wie man es vielleicht noch vermutet hätte. Das muss man ganz eindeutig feststellen. Ja. Und ich wundere mich die ganze Zeit in Deutschland, wo sie sagen, wir brauchen im Jahr 400.000 Wohnungen, die bauen aber nur 200.000. Mhm. Trotzdem sind jetzt 200.000 Menschen auf der Straße. Ja. Was wir schon sehen, ist eine Verdichtung in den Wohnungen. Das ist sozial ein großes Problem, dass immer mehr Menschen in gleich großen Wohnungen dann leben. Das ist ein großes Problem. Also eine Überbelegsquote steigt in Deutschland relativ stark. Wenn man eine mieten möchte, dann stehen sie Schlange für eine Wohnung. Also es gibt dort schon große Probleme. Aber was den effektiven Bedarf betrifft, gehen die Meinungen ein bisschen auseinander und das wird auch eine gewisse Bandbreite benötigen. Wir haben ein demografisches Thema in Europa und wir werden irgendwann, wenn wir nicht massiv Zuzug zulassen, ein Schrumpf für die Gesellschaft sein und nachdem wird sich auch der Wohnbaubedarf ausrichten. Aber unabhängig vom eigentlichen Bedarf haben wir natürlich durch systematisiertes Bauen den großen Vorteil, unsere Schwachpunkte, rückläufige Produktivität und hohe Fehlerkosten in den Griff zu bekommen oder besser in den Griff zu bekommen und so auch wieder Produkte auf den Markt zu bringen, die sich ein Großteil der Bevölkerung auch leisten kann. Denn da haben wir schon das eigentliche Problem, dass es für viele nicht mehr leistbar ist, dass der Anteil am eigenen Haushaltseinkommen für die Wohnfläche zu groß ist. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Denn Wohnen ist etwas, was unglaublich wichtig für die Gesellschaft ist, damit die Leute gut wohnen. Das schafft sozialen Frieden, das schafft Aufstiegschancen, das schafft bessere schulische Ergebnisse. Das wissen wir aus verschiedenen Studien, guter Wohnraum. Also das ist etwas neben dem, glaube ich, neben Gesundheit und Essen ist Wohnen so das Entscheidendste, das man irgendwie haben kann. Und deshalb ist es unsere Pflicht, glaube ich, qualitativen, hochwertigen Wohnraum ökologisch in vernünftiger Größe zur Verfügung zu stellen. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und Systembau kann uns helfen, das auch so zu machen, dass sie die Leute das leisten können.
Helmut, hilf uns, einen Blick über den eigenen Tellerrand zu werfen und ein bisschen über die österreichischen Grenzen hinauszuschauen. Du hast das auch global im Blick. Wie wird sich der Holzbau in Zukunft weiterentwickeln? Was ist die Zukunftsvision?
Ja, grundsätzlich gehen wir hoffentlich gut aus der Sicht der Gruppe Binderholz. Wir sehen aber weltweit, die Nachfrage nach Holzbau steigt. Wir haben Jahr für Jahr Wachstumsraten, natürlich teilweise in Abhängigkeit der gesamten weltwirtschaftlichen Lage, der gesamten bauweltwirtschaftlichen Lage etwas weniger. Man kann es einfach so sagen, zumindest in der westlichen Welt steckt der Bau seit Jahren in der Krise. Nicht der Tiefbau, aber der Hochbau. Das kriegen wir natürlich auch mit als Binderholz. Und man kann ja sagen, dass der Großteil unserer Produkte direkt oder indirekt in den Bau geht. Trotzdem sehen wir, dass die Nachfrage nach Holzbau nicht weniger wird. Wir haben einen guten Indikator mit Deutschland, einer unserer größten Märkte, wo wir trotz diverser schwieriger Jahre am Bau im Allgemeinen in unseren Massivholzbauprodukten ständig Wachstumsraten haben. Das heißt, der Holzbau wächst relativ stärker verglichen mit dem herkömmlichen, mit der Anwendung herkömmlicher Baustoffe. Das sehen wir. Wir sehen auch, dass man muss jetzt ja auch dazu sagen, dass dieser neue, moderne, ingenieurmäßige Holzbau, wo ja definitiv das Know-how in Österreich und im süddeutschen Raum gepackt ist, die ganze Welt kommt hierher. Jetzt läuft ja gerade parallel das internationale Holzbauforum in Innsbruck. Das hat mittlerweile ja über mehrere tausend Besucher. Die kommen von weltweit, kommen die zu dieser Veranstaltung, weil einfach hier sich aufgrund der vorhandenen Holzindustrien in diesem Raum und die Industrien viel dazu beigetragen haben, aber natürlich auch die Universitäten, die ganzen Gewerbetreibenden, hier sich viel entwickelt hat. Und diese Entwicklung des modernen ingenieurmäßigen Holzbaus, die ist jetzt gerade einmal 20, 25, 30 Jahre jung, wenn man so sagen kann. Und hier ist jetzt auch am Markt passiert, dass positiv passiert, dass Architekten, Ingenieure, die ganzen Fachplaner, die sich mit Baustoffen beschäftigen, jetzt über ein entsprechend deutlich größeres Potenzial an Know-how verfügen als noch vor 10, 15 Jahren. Das öffnet den Markt enorm. Gleichzeitig kommen durch regionale, entsprechende länderspezifische Gesetze. Hier sind ja alles, was Ökologisierung betrifft, die skandinavischen Länder Vorreiter, wo bestimmte Vorgaben für den CO2-Fußabdruck, den man mitbringt auf die Baustelle, vorgegeben werden. Es wird zu lang dauern, wenn ich da ins Detail gehe, aber das ist mittlerweile sehr, sehr streng. Und ab 2030 wird das richtig scharf geschalten in ganz Europa. Dann kommt hier natürlich auch der Aspekt der Ökologisierung, den der Holzbau gut mitbringt, auch zu tragen. Das heißt, wir sind extrem positiv bei Binderholz, dass sich gut entwickelt. Man muss natürlich dazu sagen, dass wenn sich jemand einbildet, dass wir jetzt die ganze Welt in Holz bauen werden, das beziehe ich gar nicht auf die Vorräte an Holz, da haben wir genügend. Das wird aufgrund der technischen Anwendung nicht gehen. Ich bin voll beim Anton, hybride Bauweisen sind die Zukunft. Und es macht ja auch die Betonindustrie wahnsinnig viel an Entwicklung. Müssen wir natürlich uns ja auch immer anschauen. Und das sind gute Entwicklungen am Weg, weil es wird nur gemeinsam funktionieren. Es brauchen beide die Anstrengungen. Und auch wenn ein Holzbau jetzt aufgrund des gespeicherten CO2 einmal grundsätzlich gut abschneidet, heißt es nur immer nicht, dass wir uns nicht anstrengen müssen, die Bauweise mit wenig Material sehr effizient ausstatten zu müssen. Aber grundsätzlich in der Gruppe Binderholz, wir sind enorm positiv für die Zukunft. Wir sehen, dass der Baustoff Holz und der Rohstoff Holz enorme Nachfrage erfährt. Dementsprechend haben wir unser Unternehmen ausgerichtet.
Wir nehmen mit, dass es eine gemeinsame Anstrengung sein wird von allen Seiten, um die Bauwirtschaft zu revolutionieren. Anton, als Gastgeber gebührt dir das letzte Wort.
Ja, ich glaube, es war ein sehr interessantes Gespräch, dort hineinzublicken. Mich beschäftigt das Thema industrielles Bauen sehr, vor allem wo dann auch unsere Position als Mittelstand ist. Wir verfügen natürlich nicht über die Möglichkeiten, die große Player verfügen, solche Systeme aufzustellen, komplett durchzudigitalisieren und auch, sage ich jetzt einmal, in Taktungen zu Sael zu produzieren. Wir müssen unseren Platz finden. Ich glaube, dass am Baumarkt einiges Platz hat. Es wird nicht nur die eine und die andere Bauweise geben. Es wird auch vielfältig bleiben. Das ist, glaube ich, auch gut so. Aber wir müssen uns sehr, sehr anstrengen, dass wir in Zukunft dort auch noch eine Rolle spielen. Aber wir stellen uns der Herausforderung und ich kann noch einmal sagen, die neue Bauwelt ist besser als die alte. Bei dem bleibe ich.
Damit beschließen wir unseren heutigen Dialog zwischen Holz und Hochbau. Zwei Bauwelten, ein gemeinsamer Blick nach vorne. Vielen herzlichen Dank an meine Gesprächspartner Anton Rieder und Helmut Spieß.
Helmut, vielen Dank für das äußerst interessante Gespräch und ich wünsche uns beiden alles Gute in unserer gemeinsamen Zukunft.
Ja, Anton, ich bedanke mich bei dir für die freundliche Einladung, war es hochspannend, auch an dich. Alles Gute für die Zukunft und ich glaube, wir werden ständig näher aneinander rücken. Danke, Anton.
Weitere Einblicke in die Welt von Riederbau gibt es auf www.riederbau.at. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann folgt uns in den sozialen Netzwerken und abonniert unseren Podcast. Wir hören uns bei der nächsten Folge von Die Zukunft baut mit. Danke fürs Zuhören und bis bald, wenn es wieder heißt:
Riederbau. Die Zukunft baut mit.